Hey Jesus Christus, danke, dass wir runterkommen dürfen, ganz in deine Gegenwart einzutauchen. Öffne du unsere Herzen und Sinne, dass wir uns jetzt ganz auf dich ausrichten. Öffne du unser Herz und unseren Geist, dass wir auf dein Wort hören. Amen. Der Predigttext für Erntedank steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Da heißt es: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns von Gott trennen. Erntedank. Einmal im Jahr danken wir Gott besonders, dass er uns versorgt. Dabei sind wir doch eigentlich das ganze Jahr bestens versorgt. Fast alles an Obst und Gemüse, fast alles, was wir hier vorne auch sehen, Getreide, auch Fleisch und Fisch, ist das ganze Jahr über verfügbar. Wer etwas gärtnert von euch, weil das Leben auf dem Land, da haben ja viele ihren Gemüsegarten noch. Wer weiß, geht, der hat ja selber eine recht lange Erntezeit. Je nachdem, was man anbaut, natürlich. So Tomaten, Salat, was halt so wächst in unseren Gärtchen. Unser jetzt zur Haupternte von Getreide, deswegen feiern wir ja zu dieser Zeit Erntedank, da sichern wir unseren Jahresvorrat. Und da haben schon viele, also zu dieser großen Ernte haben schon viele gar keinen Bezug, so richtigen Bezug mehr. Ganz ehrlich, woher kommt im großen Ganzen euer Gemüse und euer Getreide oder euer Brot? Ha? Vom eigenen Feld. Von Aldi und Rewe, ich habe verstanden, okay. Genau, in der Regel nicht vom eigenen Feld, sondern aus dem Supermarkt. Oder vielleicht noch vom Hofladen, von nebenan. Ein paar Dinge so aus dem eigenen Garten, aber der Großteil, den kaufen wir einfach ein. Ernte hat sich in unserer Wahrnehmung verändert. Und viele nehmen das auch nur noch am Rande war. Möchte ich mich da jetzt beklagen? Nein, möchte ich nicht. Es ist lediglich eine Tatsache, dass sich unser Leben auch auf dem Land stark verändert hat. Wir haben einen anderen Bezug zu unserer Ernährung als Generationen vor uns. Ich komme ja auch vom Dorf, wobei Dorf da relativ ist. Das Dorf, wo ich herkomme, hat 7000 Einwohner. Da passt ganz viele Philippstal mit Teilorten rein, aber war ein Dorf. Und da hatten zu meiner Kindheit noch viele Landwirtschaft. Ja, ein paar Äcker, ein paar Wiesen. Unser Nachbar, der hatte noch 10 Stück Vieh. Da haben wir dann immer von unseren Streuobstwiesen haben wir immer das Heu gemacht und der hat es dann abgeholt. Weil wir konnten es ja nicht essen, das Heu. Aber seine Kühe. Und da gab es dann wieder Milch. Inzwischen, also in Heimboldshausen weiß ich 2, die noch nebenher Landwirtschaft betreiben. Ich habe mal, als unsere Kinder klein waren, also hier so klein, versucht, wie bringt man den Kindern von Anfang an bei, woher kommen eigentlich unsere Nahrungsmittel? Ja, damit sie nicht in dem Gefühl aufwachsen, wir kaufen eben alles. Haben wir also ein Stück Wiese umgegraben im Pfarrgarten in Sülzfeld. Und jeder sollte so einen Streifen, ich weiß nicht mehr, war es ein Meter mal ein Meter, also nicht viel, bearbeiten und überlegen, was sehe ich denn da und so weiter. Die Idee war bestimmt nicht schlecht. Die Begeisterung war eher gering und das Ergebnis praktisch nicht vorhanden. Wir haben uns dann später, mein Töchterchen und ich, auf Tomaten in Eimern begrenzt. Das hat noch funktioniert. Und das mache ich heute noch, Tomaten und Kräuter in Töpfen. Warum sage ich das? Ich kann das nur aus Wahrnehmung heraus sprechen und natürlich, wie es mir selbst damit geht. Aber ich habe den Bezug zu einem Erntedankfest, wie wir es traditionell feiern, da habe ich immer weniger Bezug dazu. Aus den genannten Gründen. Und in meiner Wahrnehmung bin ich da nicht allein. Dennoch und gerade deswegen finde ich es so wichtig und gut daran zu erinnern, dass es Gott ist, der uns versorgt. Weil er im letztendlich Wachstum und Gedeihen schenkt. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in das Erntedank der Bibel. In die Traditionen, die von der Bibel her kommen, wie Erntedank eigentlich damals gedacht war. Wenn man in die Bibel dann reinschaut, dann fällt schon mal aus, es gibt schon mal zwei Erntedankfeste. Das erste ist das Shavuot, das Fest der Erstlingsfrüchte. Und da heißt es, dritten Buch Mose, vom Tag nach dem Schabbat, an dem ihr die ersten Ehren mir, dem Herrn, geweiht habt, zählt ihr 7 Wochen. Am 50. Tag nach dem 7. Schabbat sollt ihr mir ein Speisopfer von der neuen Ernte darbringen. Also im Alten Testament sind die ersten Erträge immer Gott geweiht. Und das wird festgemacht hier an der Getreideernte, wie bei uns im Prinzip auch. Und dann gibt es extra noch einen besonderen Feiertag, da wird dann richtig nochmal zugelangt, richtig gefeiert, ein fehlerfreies Lamm geschlachtet, Stier und so weiter. Und es ist ein richtig tolles Fest für jeden, der etwas zu feiern hat. Also jeden, der genug Land hat, also hatte in Israel, und bei dem das Getreide gut gewachsen ist. Dieses Erntedankfest, dieses Erstlingsfest, wird aber durch die Schlussbemerkung, die dabei steht, erst richtig interessant. Da heißt es, wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht bis zum Rand abmähen und auch keine Nachlese halten. Überlasst die Reste den Armen und Fremden, denn ich bin der Herr, euer Gott. Gott in seiner Weisheit und Güte hat beim Dankfest beziehungsweise bei der vorausgehenden Ernte diejenigen im Blick, die selbst nichts zu ernten haben. Ja, und ich finde es toll, Beschreiber, erntet nicht bis zum Rand ab und lasst, was runterfällt, lasst diesen liegen, damit auch was zum Einsammeln ist. Ich bin diese Woche auf was gestoßen, oder letztlich, ich weiß nicht, kennt jemand von euch den Begriff Schwengelrecht? Die Landwirte? Schwengelrecht besagt, weil der Punkt ist es, also der Ludwig und ich haben einen Acker und die grenzen hier so direkt aneinander, nur ein schmaler Grasstreifen dazwischen. Wenn ich jetzt aber mein Getreide abernten will, bis zum Rand, dann muss ich auf Nachbarsgrundstück fahren. Und das ist mir gesetzmäßig erlaubt, das ist das Schwengelrecht, dass ich quasi über Nachbarsgrundstück fahren darf, dass ich mein Feld bis zum Rand abernten kann und das letzte Korn rausholen. Und das fand ich in dem Zusammenhang mit diesem biblischen Text so interessant, dass Gott sagt, nee, genau das macht er nicht. Ja, natürlich in eine andere Situation reingesprochen. Gott hat diejenigen im Blick, die selber nichts oder nicht genug haben. Arme, die selbst kein Land haben, sich nicht selbst versorgen können, weil einfach von der Fläche oder die eine Missernte hatten, kann ja auch sein. Fremde, Ausländer, Flüchtlinge, die gab es damals in Israel auch schon und die hatten kein eigenes Land. Von was sollten denn die leben? Sozialamt war noch nicht erfunden. Stellt euch das mal in Deutschland vor. Ja, bei vielen unserer Ernten, bei Obst und Gemüse, bleibt eine Menge auf dem Feld liegen. Das ist so. Teilweise, wenn man ein bisschen nachliest, bis zur Hälfte dessen, was gewachsen ist, bleibt einfach auf dem Feld. Weil Vorlage, die Vorgaben nicht dem Handel entsprechen, Klassiker, ich habe einfach einen genommen, Gurke, zu kurz, zu krumm oder nicht schön genug. Jetzt möchte ich aber gar nicht auf den Handel zeigen, weil letztendlich macht er das ja nicht ohne Grund. Weil ich als Kunde, ich greife ja zu den schönen Produkten, nicht zu den fleckigen. Ich habe gestern unsere paar Äpfel, dieses Jahr war es wirklich nicht viel, runtergetan und da haben wir Apfelkuchen davon gebacken. Da schneidest du die Hälfte raus, weil kaum ein Apfel dabei war, den man so nehmen konnte. Ja, den kaufe ich ja im Laden nicht. Sondern ich kaufe ja den schönen. Und jetzt stellt euch mal vor, die sonst sonst zur Tafel gehen, gehen auf die Felder, um sich das zu holen, was liegen geblieben ist. Was wäre das in Deutschland? Bitte? Diebstahl. Genau. Selbst was in den Supermärkten weggeworfen wird, wenn ich mir davon was aus der Tonne hole, was wirklich ja Müll ist, gilt es als Diebstahl. Ich weiß, da wird gerade gesetzlich dran gebastelt an diesen Dingen. Hat man auch letzte Woche sagen lassen von jemandem, dass es das tatsächlich gibt wieder, dass Leute rausfahren aufs Land, auf die Felder und versuchen, eine Nachlese zu halten. Ja, auf dem Kartoffelacker oder so. Und da, ich weiß nicht mehr, wer es mal erzählt hat, aber die Person hat mit dem Bauer gesprochen, der hat gesagt, wäre für mich gar kein Problem. Das Einzige, was ich gern hätte, dass die Leute mich fragen, ob sie das dürfen, weil es ist ja mein Feld. Fand ich spannend zu hören, mal so am Rande. So, aber insgesamt dürfen wir uns so ein bisschen die biblische Praxis vorstellen. Die sind durch mit ihrer Sichel oder Sense, haben die Felder abgeerntet und Garben gebunden und so weiter und dann kamen die Nachleser. Die berühmteste Geschichte aus der Bibel, die ihr vielleicht kennt, ist die aus dem Buch Ruth. Ja, die Ruth kam ja auch als Fremde und die Naomi hatte ja nichts mehr. Also geht sie Ehren lesen und der Boas ist ein freundlicher Mann, dem gefällt die Ruth auch ganz gut, sagt, lass ein bisschen näher liegen und so weiter. Aber das war trotzdem anstrengende, mühsame Arbeit und so weiter. Warum ich das erzähle, ist, dass diese Geschichte zeigt, dass das, was hier Gott anweist, dass es in der Praxis stattgefunden hat. So ist das erste Erntedankfest in Israel auch für die Armen. Ein Fest des Teilens und der Fürsorge. Es wird für die Bedürftigen gesorgt von Gott, weil er die Armen und Flüchtlinge im Blick hat. Wer Gott ernst genommen hat, wie hier der Boas, und seine Weisungen, der hat das bei der Ernte auch beherzigt. Ich finde es immer ganz interessant, weil in den Gesetzesbüchern bei Mose nachzulesen, was da eigentlich alles geregelt ist. Das ist ein ganz, ganz spannendes soziales Geflecht dort. Oft in so Nachsätzen wie hier beim Erstlingsfest. So, und dann gibt es aber noch ein zweites Erntedankfest, das ist wahrscheinlich das bekanntere, das Schukot, das Laubhüttenfest. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern zu meiner Ehre. Der 1. und der 8. Tag sind Ruhetage. Am 1. Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume sowie Palmwedel, Zweige von Dachpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Also mal ein Erntedankfest, oder? 7 Tage, nicht so 2 Stunden wie hier, wie wir, eine Stunde Gottesdienst, eine Stunde Bauch vollschlagen. Ja, wenn dann richtig. Wobei, in Israel feiert man ja auch eine Woche Hochzeit. Okay. Aber das wäre mal was für uns pietistische Partymäuse, oder? Statt, bitte? In der Laubhütte, jawohl, und das um die Jahreszeit, gell? Dann wird es richtig gut. Ralf und ich haben ja kürzlich geübt. Und der Dieter war noch mit dabei und Friedemann, genau. Und ja, das war ja Laubhütte. Nee, aber ich habe mir überlegt, wann fängst du das Fest an? Jetzt diese Woche oder nächste? Diese Woche. Statt Ludus eine Woche Erntedank. Das wäre doch mal eine Gaudi. Wie vorhin gesagt, Erntedank findet bei uns statt, wenn wir die Getreideernte eingefahren haben. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, dann haben wir allen Grund zu danken, weil wir sind wirklich, was Ernte und Versorgung betrifft, privilegiert. Gerade dieses Jahr, wo wir wieder reichlich Regen hatten, die letzte Jahr war ja immer so, wir haben zu wenig Wasser und so weiter, ich fand es herrlich. Typisch deutsch, ja, jetzt regnet es, eigentlich hat man normalen Niederschlag, so wenn man es auf die Zeiten vorher so diese Statistiken reinschaut. Typisch deutsch, wir beklagen uns, wir hätten zu viel Regen. Und ich habe immer, wenn ich das gehört habe, habe ich immer gesagt, nee, freut euch doch, dass es regnet. Und genug haben. Jahrelang haben wir jetzt gejammert, die Wälder trocknen aus und die Ernten vertrocknen. Wir haben zu wenig Wasser oder müssen zu viel bewässern, das Grundwasser sinkt. Jetzt ist mal wieder genug da, dann ist es zu viel. Jetzt mal Stürme nicht mitberechnet. Ja. So, und dann, was ich auch immer wieder spannend finde, im Juni kommt so die erste Prognose, ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet, die erste Prognose, irgendeiner vom Bauernverband, der sagt voraus, wie viele Ernteausfälle es dieses Jahr geben wird, in welchem Bereich. Dann werden da immer so ein paar Sachen rausgenommen. Und es kommt jedes Jahr, wo ich immer denke, von was gehen die aus? Von was für ein? Es gibt jedes Jahr gibt es Ernteverluste, es gibt nie genug. Ja. Und wie gesagt, vieles von dem, was wir ernten könnten, bleibt dann ja sowieso auf den Feldern, aus den genannten Gründen. Aber das Spannende ist, egal wie gut ein Jahr ist, irgendwas ist immer schlecht. Haben wir ein gutes Kirschenjahr, freuen wir uns? Nee, wir beklagen uns über die schlechte Apfelernte. Gestern ganz aktuell, Friedemann, hast du gefragt, Honig. Kam vom, weiß nicht wer da ist, Deutscher Imkerverband oder sonst irgendwas, dieses Jahr wurden pro Honig 5 Kilo weniger Honig geerntet als im Durchschnitt. Was habe ich gesagt? Ja, pro Volk, was habe ich gesagt? Pro Volk 5 Kilo. Der hat dann gesagt, ja, der Schnitt lag jetzt dieses Jahr bei 32 Kilo bei 1 Million Bienenvölker, die es in Deutschland gibt. Aber wie gesagt, das war gestern dann so ein Thema. Ich verstehe natürlich, dass das für den Imker, vor allem für den, der davon lebt, dann plötzlich ein Haufen Geld ist, was er nicht hat. Aber der Punkt ist es, wann ist genug genug? Und wann können wir so dankbar sein, dass wir nichts mehr haben? Weil es ist ja schon die Frage bei uns, ist es bei uns besser? Ich bin so dankbar, aber. Oder liegt es einfach in unserer deutschen Mentalität? Ich weiß es nicht, weil ich behaupte immer, ein Deutscher, der nichts zu jammern hat, dem geht es nicht gut. Oder umgekehrt, ein Deutscher ist erst glücklich, wenn er jammern kann. Aber soll ich euch was sagen? Das macht uns dem Volk Israel gar nicht unähnlich. Wie war das mit Israel? Die waren Sklaven. Wurden gepeitscht, mussten Fronarbeit leisten, denn ihnen ging es nicht gut. Sie wollten weg aus Ägypten. Dann macht Gott es durch Mose möglich. Sind sie gerade den Ägyptern so mit knapper Not entkommen? Das Erste. Oh Mose, uns geht so schlecht, wir haben kein Wasser. Jetzt muss man sagen, Wasser ist ein echtes Problem. Was macht Gott? Er sorgt für Wasser. Oh, wir haben aber Hunger und wir haben nicht genug zu essen. Was macht Gott? Er sorgt für das Manna. Das sind nur einsammeln, da müssen sie nicht mal dafür arbeiten. Das muss man nur einsammeln, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Supere Sache. Oh, dieses Manna, das hängt uns aber total zum Hals raus. Jeden Tag Manna. Wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägypten, heißt es dann am Ende. Völlig vergessen, dass sie dort Sklaven waren. Das war ganz toll da. Ich habe 16 Jahre im ehemaligen Grenzgebiet Thüringens gelebt, also auf DDR-Seite. Und wenn man da morgens an der Bushaltestelle stand oder so mit den Leuten, ach, so schlecht war doch das alles gar nicht. Im Grunde genommen war doch alles in Ordnung. Abends im Chor nach dem dritten Glas Bier, dann kamen dann die wirklichen Geschichten, die man so verdrängt hat. Ja, wenn du was Falsches gesagt hast oder nicht linientreu war, war die Gefahr, dass dir Haus und Hof genommen wirst und kommst ins Landesinnere. Von Sülzfeld aus hat man ähnlich wie Dankmarshausen die Grenze gesehen. Okay. Aber ansonsten war alles ganz toll. Und solche Sprüche kenne ich auch aus dem Dritten Reich, gell? Von meinen Eltern oder Großeltern. So schlimm war doch das im Dritten Reich gar nicht. War nur ein riesiger Krieg. In den Städten hatte man nichts zu essen. 7 Millionen Deutsche, insgesamt 50 Millionen sind umgekommen. Aber ansonsten war es nicht so schlimm. Das System, es ist immer dasselbe System, das dahinter steckt, die Verdrängung. Damals war es doch gar nicht so schlimm. Und Leute, es ging uns noch nie so gut wie heute. Die Kabarettistin Martina Schwarzmann, die beschreibt es auch mal und treibt es auf die Spitze, sagt, ihr Oma jammert immer übers Wetter. Entweder ist es zu nass oder es ist zu trocken, es ist zu kalt oder es ist zu warm. Und die Oma, die hat den Krieg miterlebt. Der Krieg muss nichts gewesen sein im Vergleich zum Wetter von heute. Wenn uns nichts zur Ernte oder übers Wetter einfällt zum Beklagen, dann sind es die Ausländer oder Flüchtlinge. Also wir finden schon was. Und diese Wahrnehmung, die steht für mich, deswegen sage ich das so ausführlich, wir feiern Erntedank. Und diese Dinge, die stehen für mich so in krassem Gegensatz zur Dankbarkeit. Ja, wie gesagt, ich bin so dankbar, aber alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, schreibt Timotheus. Alles. Alles? Alles. Stimmt ihr dem zu? Das heißt, alles, was wächst, auf dem Feld, im Wald und überall. Ah, jetzt kommt die erste Einschränkung, gell? Weil meine gemeine Frage ist, warum, wenn alles, warum ärgert mich denn das Grün zwischen den Pflastersteinen auf dem Hof? Aber Brennnessel ist was Wunderbares, wenn sie jung sind. Da kann man tolle Sachen damit machen. Gell? Nein, der Punkt ist es, die Pflastersteine, die sind nicht aus Gottes Schöpfung. Das Grünzeug schon. Ist gemein. Aber selbst der giftigste Pilz im Wald ist gut. Weil ohne die Pilze könnte das Ökosystem Wald überhaupt nicht existieren. Und der giftige Pilz hat den Vorteil, dass du und ich nicht pflücken, wenn wir vernünftig sind und er bleibt stehen. Alles, was wir in der Schöpfung finden, hat seinen Sinn. Wir verstehen davon vieles nicht. Was macht der Mensch? Brauche ich nicht, verstehe ich nicht, schädlich, also kippe ich was drauf. Es ist nicht ganz so einfach, es anzunehmen, dieses Wort aus Timotheus. Man kann das übrigens auch übersetzen, das macht Elberfelder, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Es geht also nicht nur um die Nahrung, sondern es geht wirklich um alles. Die Stechmücke, der Maikäfer, den wir fast ausgerottet haben, die Spinne, vor der es mir ekelt. Und die großen Tiere natürlich auch die gefährlichen. Nichts davon ist schlecht. Und das muss ich für mich erstmal sacken lassen, dass was ich als Unkraut sehe und behandle oder als Ungeziefer, ist ebenso Teil von Gottes Schöpfung wie das, was ich esse und was ich gut finde, was mir gefällt. Weil alles ist von Gott durchdacht. Ich habe mit der Gabi, gestern war es, glaube ich, nochmal recherchiert, nach einem Film, den wir mit unseren Kindern geguckt haben. Es gibt einen tschechischen Trickfilm, der heißt Moment, Erschaffung der Welt. Ich habe es doch aufgeschrieben. Und den hatte ich in Erinnerung, das haben wir mit den Kindern geguckt. Und das ist ein toller Schöpfungsfilm, gezeigt, wie Gott die Welt schafft. Und der Film hatte aber für mich einen ganz, ganz großen Denkfehler. Weil immer, wenn was kommt, zum Beispiel die erwähnte Stechmücke oder das Unkraut, dann kommt der Teufel ins Spiel und heißt, das hat der geschaffen. Und das finde ich einen fatalen Denkfehler, immer dann alles, was mir nicht in Kram passt, dem Bösen zuzuschieben, weil dann kann ich mich gut rechtfertigen, es zu bekämpfen. Nee, der Text sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und wir sagen, wir bekennen in der Schöpfung, im Schöpfungsbericht, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist und damit von allem, was geschaffen ist. Nichts ist schlecht. Und dennoch, Ludwig, machen uns manche Sachen Mühe. So wird man es nennen, oder? In der Bibelstunde zusammensitzen wir und sagen, das macht uns Mühe. Weil so ein Stapel Brennnessel im Garten, der stört, kann schon manchmal stören. Das ist so. So, und der zweite Punkt ist, mit Danksagung empfangen. Warum fällt es uns so schwer, Dinge anzunehmen? Wir sind doch die, die sich von Gott getrennt haben. Es ist nicht die Schöpfung, die sich gegen Gottes Ordnung aufgelehnt hat, es ist der Mensch. Der Mensch stellt Gott in Frage und er hat Gottes Schöpfung dahin geführt, wo sie heute ist. Was wir nicht mit Dank annehmen, das ist das, was wir über Generationen und über Jahrtausende beschädigt haben. Für den Zustand der Welt sind wir als Menschheit verantwortlich. Zumindest können wir für uns sagen, dass wir genug, mehr als genug haben und in der Fülle und der Auswahl, das ist der Hammer. Und Erntedank finde ich einen guten Zeitpunkt, mal drüber nachzudenken, wie dankbar sind wir wirklich und wofür. Ich habe heute ziemlich vom Leder gezogen, würde ich mal so nennen. Weil ich denke, echte Dankbarkeit zeigt sich nicht nur darin, ein Fest zu feiern, schön zu dekorieren und einmal im Jahr zu sagen, danke Gott. Das ist eine super Tradition, das ist eine gute Sache, das mal auf so einen Punkt zu bringen. Aber echte Dankbarkeit zeigt sich zum einen, dass wir uns das ganze Jahr bewusst sind, aber aus meiner Sicht noch mehr in dem, wie ich eigentlich mit dem umgehe, was Gott geschaffen hat und mir zur Verfügung stellt. Beispiele habe ich ja unterwegs genug genannt. Dankbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Und es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, dass all das, was wir hier sehen, das Grundprodukt von Gott und dass wir dann die Möglichkeit haben, solche herrliche Sachen dann auch draus zu machen. Und Dankbarkeit hilft uns, Gott selbst zu sehen. Und so ist Erntedank ein guter Termin in diesem Punkt. Wie gehe ich eigentlich mit dem um, was Gott geschaffen und mir zur Verfügung stellt? Und wie sieht es in einem Herz dazu wirklich aus? Ein guter Punkt, mal sein Herz zu prüfen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für alle gute Gabe und für das Bewusstsein und das Wissen, dass es von dir kommt, dass es nicht einfach zufällig irgendwie wächst. Danke, dass wir so privilegiert sind und so gut versorgt, dass es uns so gut geht. Lass du das in unsere Herzen, in unsere Sinne durchsickern, dass aus dem Wort Danke gelebte Dankbarkeit wird. Amen.